Was passiert eigentlich, wenn ein König genau in dem Moment heiratet, in dem seine Monarchie eigentlich überflüssig geworden ist?
Dann haben wir das schwedische Erfolgsmodell von 1976 vor uns.
Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
Ich bin gespannt, wie daraus noch ein Erfolgsmodell wird, aber wir werden es gleich sehen. Hallo Martina, schön, dass du bei uns bist.
Hallo.
Mein Name ist Rüdiger Landgraf und ja, gehen wir gleich in Medias Res. Als König Karl XVI. Gustav und Silvia Sommerlath am 19. Juni 1976 in Stockholm vor den Altar treten, feiert Schweden nicht nur eine royale Traumhochzeit, das Land erlebt einen politischen Umbruch.
Genau, weil die Monarchie hat gerade zu dem Zeitpunkt ihre politische Macht verloren. Und viele Menschen haben sich jetzt gefragt, wozu braucht es denn eigentlich noch einen König? Und ausgerechnet in dem Moment erscheint dann eine junge Frau aus dem bürgerlichen Leben, die das Königshaus vor der kompletten Bedeutungslosigkeit rettet.
Ja, unsere Geschichte beginnt also mit einer Hochzeit. Eigentlich beginnt sie aber schon viel früher, nämlich bei Napoleon. Denn die schwedische Königsfamilie heißt ja Bernadotte. Und wie aufmerksame Hörer dieses Podcasts bereits wissen, könnte es eine Verbindung geben.
Stimmt. Also dieser Name hat natürlich einen einfachen Grund. Die Bernadotte stammen ursprünglich aus Frankreich. Wenn wir heute an die schwedischen Könige denken, dann denken sehr viele an die berühmten Vasa.
Die Vasa auch berühmt die mit dem Schiff, das sie damals gebaut haben,
genau,
die Vasa,
genau,
die mit dem Stapel aufgesunken
genau,
ist.
Genau, ja. Aber diese Dynastie endet ja bereits 1654 mit der berühmten Königin Christina. Danach folgen dann andere Herrscherhäuser. Also zunächst, es kommen ganz schöne deutsche Namen, zunächst kommt das Haus Pfalz-Zweibrücken, dann das Haus Holstein-Gottorp, also ich mag ja diese alten Namen. Und aus dieser Dynastie Holstein-Gottorp stammt ein König namens Gustav IV. Adolf. Der wird 1809 gestürzt und das wird jetzt zum Wendepunkt in der dynastischen Geschichte von Schweden.
Ja, und dieser König wurde nicht vom Volk gestürzt in einer Revolution, sondern eher in einer Intrige von der eigenen Elite.
Genau, das waren schwedische Offiziere und hohe Beamte, die den König haben verhaften lassen. Der Grund ist allerdings dramatisch, weil Schweden hat Finnland verloren. Und Finnland war ja damals nicht einfach ein Nachbarstaat. Finnland hat seit dem Mittelalter zum Schwedischen Reich gehört. Und dieser Verlust wird als nationale Katastrophe empfunden. Das heißt, Gustav IV. Adolf muss abdanken, der geht ins Exil. Ihm folgt sein kinderloser Onkel Karl XIII. Nur jetzt haben die Schweden ein neues Problem. Dieser König hat keine Erben.
Und damit beginnt eine der erstaunlichsten Geschichten der europäischen Monarchien.
Ein Jahr nach diesem Wendepunkt 1809, nämlich im Jahr 1810, entscheidet sich der schwedische Reichstag für einen französischen Marschall als nächsten König. Der heißt Jean-Baptiste Bernadotte. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Ein Franzose, damals ein Soldat, Marschall Napoleons, soll jetzt der Kronprinz von Schweden werden.
Das sollte ja Napoleon eigentlich begeistert haben, oder?
Nein, nicht unbedingt. Also Napoleon reagiert mit einer Mischung aus Überraschung, bisschen Skepsis und dann natürlich sein berühmter Pragmatismus. Dieser Jean-Baptiste Bernadotte gehört zwar zu seinen Marschällen, war aber nie so wirklich sein engster Vertrauter, aber immerhin ein Marschall. Napoleon stimmt zu und angeblich hat er Bernadotte noch den Rat mit auf den Weg gegeben, vergiss niemals, dass du Franzose bist.
N'oublie jamais.
Ja.
Und hat das vergessen oder nicht?
Nein, ganz im Gegenteil, also der hatte überhaupt keinen Interessenskonflikt, weil kaum wird nämlich Bernadotte schwedischer Kronprinz, beginnt er sofort wie ein Schwede zu denken, zu handeln und seine Strategien anzulegen. Bernadotte stellt sofort die Interessen Schwedens über jene Frankreichs. Und jetzt kommt aber noch die große Ironie der Geschichte. Bernadotte ist aufgestiegen mit Napoleon, aber er kämpft dann später gegen seinen früheren Kaiser und 1813 zum Beispiel führt Bernadotte sogar die schwedischen Truppen in die berühmte Völkerschlacht bei Leipzig. Das heißt, total spannend eigentlich. Der Gründer der schwedischen Königsdynastie hilft mit, Napoleon zu besiegen. Und 1818 ist es dann soweit, Bernadotte besteigt als Karl der 14. Johann den schwedischen Thron. Und damit beginnt die Dynastie Bernadotte.
Ja, genau diese Familie regiert Schweden bis heute. Mehr als 150 Jahre später wird einer seiner Nachfahren heiraten. Diese Hochzeit wird in Schweden alles verändern. Allerdings sind die äußeren Umstände nicht sehr rosig.
Ja, wir sind jetzt in Schweden Mitte der 1970er Jahre und da erlebt Schweden gerade eine Phase von tiefgreifenden Veränderungen. Das Land ist nämlich gleichzeitig politisch und wirtschaftlich unter Druck. Wirtschaftlich, 1970er Jahre, die Folgen der Ölkrise werden spürbar, die Inflation steigt an, die Staatsausgaben werden heftig diskutiert. Und dann haben sie auch noch eine politische Revolution eine Sensation, denn nach 44 Jahren von ununterbrochener sozialdemokratischer Regierung zeichnet sich jetzt wirklich zum Zeitpunkt dieser Hochzeit ein Machtwechsel ab. 3 Monate später gibt es auch erstmals, seit glaube ich 1932, 33 müsste man jetzt zurückrechnen, zum ersten Mal eine bürgerliche Regierungskoalition. Also das ist schon ein ziemlicher Einschnitt im Land. Und dann gibt es natürlich auch diese eigentlich sehr moderne Debatte über die Zukunft des schwedischen Modells des Sozialstaates angesichts von steigenden Staatsausgaben. Aber die größte Veränderung betrifft die Monarchie selbst, weil 1975, also ein Jahr vor der Hochzeit, tritt eine neue Verfassung in Kraft und die hat es wirklich in sich, weil mit dieser Verfassung verliert der König praktisch alle politischen Befugnisse. Der schwedische König darf nämlich seit damals nicht mal mehr die Regierung ernennen, also anders als die Queen. Er darf keine Gesetze mehr bestätigen und keinerlei politische Entscheidungen treffen.
Der Monarch ist also demnach nur mehr ein reines Symbol. Kein Herrscher mehr. Haben sich da viele Schweden nicht gefragt, na gut, wozu brauchen wir überhaupt noch einen König?
Oh ja, das haben sie sich natürlich gefragt und dazu kommt noch, dass der Hof an sich als komplett altmodisch und verstaubt betrachtet wurde. Und damit, ich meine, die Kombination, ein zahnloser König, einen Hof, den man einfach nicht mehr versteht, kommt natürlich die Frage auf, wird nicht die gesamte Monarchie als Staatsform irrelevant?
Und genau in diesem Moment erscheint Silvia Sommerlath.
Und die ist wirklich die perfekte Frau zur perfekten Zeit. Silvia ist nämlich keine Prinzessin, keine Aristokratin. Sie stammt aus einem bürgerlichen Elternhaus. Die Mischung von ihr ist super spannend. Der Vater ist Deutscher, die Mutter ist Brasilianerin. Sie spricht mehrere Sprachen. Also sie hat nicht nur 2 Muttersprachen, sie spricht mehrere Sprachen. Sie hat als Dolmetscherin gearbeitet. Und diese Frau bewegt sich total selbstverständlich in einem internationalen Umfeld. Das heißt, die bringt schon sehr viel Welterfahrung mit rein.
Gut, heute klingt das ja geradezu normal, aber 1976, nehme ich an, war es außerordentlich.
Das war total unüblich, das war komplett außerordentlich. Was auch wichtig ist zu erwähnen, diese künftige Königin kommt nicht mehr aus einem Schloss, sondern die kennt das echte Leben. Kennengelernt hat der damalige Kronprinz Silvia 1972 bei den Olympischen Spielen in München. Sie hat dort als Dolmetscherin gearbeitet. Und als man ihn später gefragt hat, was er gedacht hat, als er Silvia zum ersten Mal gesehen hat, hat Karl Gustav angeblich gesagt, da saß sie und dann war es vorbei.
Also kürzer kann man Liebe auf den ersten Blick ja wirklich kaum beschreiben.
Stimmt, ja. Und ich meine, es hat halt damals niemand geahnt, dass diese Frau wirklich mehr werden würde und dass sie die Ehefrau sein sollte. Aber ich finde es trotzdem einen sehr süßen Satz. Diese außergewöhnliche Silvia wird jetzt zur Modernisiererin der ganzen Monarchie. Und was man auch nicht vergessen darf, die Politik selbst hat sich sehr gefreut, dass der König eine berufstätige Bürgerliche gewählt hat und keine weltfremde Prinzessin. Weil alles andere wäre mit diesem sehr fortschrittlichen skandinavischen Frauenmodell überhaupt nicht mehr vereinbar gewesen.
Am 19. Juni 1976 blickt also ganz Schweden nach Stockholm. Tausende Menschen säumen die Straßen, Millionen verfolgen die Bilder vor den Fernsehern und das Land erlebt etwas, das es seit fast 180 Jahren nicht mehr gegeben hat. Die Hochzeit eines regierenden Königs.
Das war tatsächlich schon lang her. Die letzte Hochzeit eines regierenden Königs war 1797 und dementsprechend hoch waren natürlich die Erwartungen an diesem Tag. Aber man muss es sagen, die Hauptfigur war nicht der König, sondern die Braut, eben Silvia Sommerlath. Und ich meine, sie ist auch total spannend vor den Traualtar getreten, weil allein ihr Kleid hat schon die Botschaft ausgesandt. Ich bin quasi eine Frau wie ihr. Ich schaue nicht aus wie eine überkandidelte Spitzenbraut. Und das ist so spannend, weil die meisten royalen Brautkleider dieser Zeit immer auf Opulenz gesetzt haben. Und dann kommt diese Braut, die überraschend modern ist, ein schlichtes Kleid trägt. Also wenn man sich die Bilder heute ansieht, das ist ja quasi wie ein Nonnenhabit schon von Weitem. Sie ist elegant und zeitlos und das sind schon sehr starke Bilder, die da gebracht werden.
Gut, aber immerhin war es von Dior das Kleid, also ganz so günstig wird es nicht gewesen sein. Aber wie gesagt, den Frankreich-Bezug der Schweden haben wir ja schon diskutiert.
Habe ich mir gar nicht überlegt, stimmt ja.
Aber ganz ohne königlichen Zauber ist es auch nicht gegangen.
Nein, natürlich nicht, weil dieses Kleid hat ein sehr interessantes Detail, nämlich eine wirklich sehr, sehr lange Schleppe, also mehrere Meter. Und ich meine, wenn man sich die alten Aufnahmen ansieht, wenn jetzt Silvia so durch das Mittelschiff des Stockholmer Domes schreitet, dann wirkt diese Schleppe nicht nur endlos und dadurch hat sie auch wirklich diese Aura einer Königin. Also das sieht man aus einer bürgerlichen, wird jetzt eine Königin. Und dann ist ja auch noch das berühmte Kamee-Diadem. Das ist eines der bedeutendsten Schmuckstücke der schwedischen Königsfamilie und auch eines der historisch spannendsten, weil dieses Diadem, das übrigens immer nur die regierende Königin tragen darf oder die Kronprinzessin bei ihrer Hochzeit, dieses Diadem geht jetzt wieder zurück zu Napoleon. Das heißt, auch da haben wir wieder einen Anknüpfungspunkt, weil nämlich die Kamen aus diesem Diadem aus dem Umfeld von Josephine de Beauharnais stammen, der Frau von Napoleon. Und das Witzige ist, unabhängig von der Politik, über eine Enkelin von Josephine gelangt dieses Diadem zur Familie Bernadotte.
Und für alle von uns, die sich mit Diademen nicht so gut auskennen leider, was sind Kamen, bitte?
Das sind so kleine, geschnitzte Darstellungen mit antiken Motiven, die dann in Schmuckstücke eingesetzt wurden.
Aha. Das heißt, auf Silvias Kopf sitzt tatsächlich ein Stück napoleonischer Geschichte?
Stimmt, aber jetzt stell dir mal diese drei Dinge zusammen vor, die wir gerade besprochen haben. Und dann haben wir ein wirklich faszinierendes Bild. Das heißt, am Kopf trägt Silvia die Vergangenheit, napoleonisches Diadem. Sie selber verkörpert die Zukunft mit ihrem Auftritt. Und wenn man es jetzt besonders romantisch sagen will, Napoleon auf dem Kopf, die Moderne im Herzen.
Ja, und dann natürlich noch den Soundtrack dieser Hochzeit. Ja. Der beginnt bereits am Vorabend, denn am 18. Juni findet in der Königlichen Oper Stockholm eine Gala-Vorstellung zu Ehren des Brautpaars statt. Und unter den Gästen natürlich Carl Gustav und Silvia. Und dann kommt die wohl bekannteste schwedische Popgruppe aller Zeiten, aber auf die Bühne. Und diese Gruppe präsentiert erstmals öffentlich einen neuen Song, nämlich Dancing Queen.
Ja, und jetzt musst du dir noch vorstellen, die beiden Damen von ABBA trugen damals Kleider im Stil des 18. Jahrhunderts. Das heißt, das war schon eine ziemlich deutliche Botschaft. Und weißt du, damals hat natürlich niemand im Saal geahnt, dass da jetzt einer der berühmtesten Popsongs entstehen wird. Und genau deshalb ist ja diese Hochzeit auch so modern für die damalige Zeit, weil da war eben Tradition und Popkultur. Also wir haben Napoleon, wir haben ABBA, wir haben eine jahrhundertealte Dynastie, eine junge Frau aus dem bürgerlichen Leben. Uns ist das heute noch gar nicht so bewusst, weil so lange ist die Hochzeit jetzt auch nicht her. Aber das war schon eine unglaubliche Mischung aus Tradition, Moderne. Also ich finde, dass gerade diese Hochzeit schon sehr viel zusammengebracht hat.
Bin gespannt, ob wir dann noch Fotos finden von Agneta und Annafried in Kostümen aus dem 19. Jahrhundert. Das wäre sicher spannend.
Aus dem 18. Und wir haben die in einem Bericht der Kronenzeitung. Ja, die kann man abrufen.
Die müssen wir fast irgendwo in den Shownotes verlinken oder so. Wenn wir den, ja. Nach dem letzten Hochzeitsfoto beginnt dann die eigentliche Herausforderung. Eine Hochzeit ist das eine, aber damit ist die Monarchie ja noch nicht gerettet.
Genau, was nämlich jetzt vor den beiden steht, ist, man grundsätzlich, die Menschen müssen auch nach der Hochzeit einen Grund sehen, warum das Königshaus noch relevant ist, warum man es brauchen kann. Eine Hochzeit ist immer gut, da kommt ein bisschen Geld rein. Aber welche Relevanz hat das Haus jetzt? Und da beginnt jetzt die eigentliche Leistung von Carl Gustav und Silvia, weil die beiden als Power Couple krempeln jetzt die Monarchie um. Und das Interessante daran ist, die beiden sind so unterschiedlich. Also der König zum Beispiel ist ein sehr schüchterner Mensch, ein zurückhaltender Mensch. Das ist jemand, der in seiner Kindheit mit schwerer Legasthenie zu kämpfen gehabt hat. Das ist jetzt schwierig für so eine Position. Das heißt, öffentliche Reden fallen ihm sehr schwer, hat er später dann mal zugegeben. Und da kommt jetzt Silvia dazu und die ergänzt ihn halt so perfekt. Also sie ist so die Souveräne, die Kommunikative. Sie ist unglaublich natürlich. Und die Schweden sehen jetzt, wow, neben unserem König wirkt da diese Frau, die ihn definitiv entspannter macht, nahbarer, zugänglicher. Also da haben sich schon die zwei Richtigen gefunden. Was aber wichtig ist zu erwähnen, dieses Paar verändert nicht nur sein eigenes Image, sondern es verändert halt die gesamte Monarchie.
Ja, auch in seiner Lebensführung will sich das Paar modern zeigen. Carl Gustav und Silvia tun etwas eher Unübliches. Sie ziehen aus dem monumentalen Stockholmer Königsschloss aus.
Ja, das heißt, sie trennen jetzt quasi unter Anführungszeichen ihr Privatleben von ihrem öffentlichen Leben. Das Schloss bleibt Amtssitz, das ist quasi das Büro des Königshauses, aber gelebt wird jetzt auf Schloss Trottenholm, das ist ja ein bisschen außerhalb, ist genauso schön, auch aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich. Aber sie haben jetzt einfach eine Botschaft und die Botschaft lautet eben, wir sitzen nicht im glamourösen Palast, sondern wir pendeln zur Arbeit, so wie alle anderen Schweden auch. Aber grundsätzlich, die öffentlichen Auftritte werden jetzt anders. Also sie machen das nicht mehr so, dass sie zu Ansprachen kommen, dann übernimmt die Königin Blumen und dann wird schnell abgerauscht. Dieses Königspaar bleibt jetzt zum Beispiel. Also sie bleiben nach Firmenbesuchen zum Mittagessen. Sie sprechen mit Mitarbeitern. Dann gibt es herrliche Bilder von den beiden, wo sie mit einem Tablett in der Kantinenschlange stehen, um sich auch anzustellen. Und ich meine, das sind Bilder, die waren damals revolutionär. Ich meine, lass uns nur an das britische Königshaus in den 1970er Jahren denken. Also die waren schon wirklich großartig, die beiden.
Die Briten hätten sich wahrscheinlich vorgedrängt.
Wahrscheinlich.
Noch wichtiger ist die Öffnung gegenüber den Medien. Schon kurz nach der Hochzeit erlaubt die königliche Familie Fernsehteams Einblicke in ihren Alltag.
Da entsteht eine ganz berühmte Sendung, die es heute noch gibt, die heute noch jährlich ausgestrahlt wird. Dieses Format heißt Das Jahr mit der Königsfamilie. Und bis heute gehört es zum schwedischen TV-Programm. Und da haben die Menschen jetzt plötzlich gesehen, königliche Kinder beim Spielen, die barfuß im Garten herumlaufen oder wenn sie in diese berühmten Semmler beißen, also diese berühmten schwedischen Hefekrapfen. Das sind natürlich Bilder, die hat man vorher nicht gesehen und die waren überhaupt für die späten 1970er Jahre total unüblich.
Also eigentlich ganz normale Familienszenen, mit denen sich jeder identifizieren kann.
Ja, aber genau das ist der Punkt, weil die Monarchie soll eben jetzt unter den beiden nicht mehr als ferne Institution wahrgenommen werden, sondern eben als Familie. Als Familie, die halt zufällig königlich ist. Die Strategie geht komplett auf. Jetzt muss man eins natürlich sagen, auch diese Familie hat ihre Krisen erlebt. Und auch bei dieser Familie gab es hin und wieder einen Skandal. Aber grundsätzlich, diese große Hoffnung des Jahres 1976 hat sich erfüllt. Die Monarchie hat nicht nur überlebt, sie hat eine neue Rolle gefunden. Und das muss man wirklich betonen, mit einer Königin, die es geschafft hat, ein altes Königshaus wirklich in die Moderne zu führen. Das hat Silvia doch näher geschafft und da hat sie wirklich eine entscheidende Rolle gespielt. Dieses Königshaus ist nahbar geworden.
Wenn man die ganze Geschichte in einem einzigen Bild erzählen würde, welches Bild wäre das?
Das Hochzeitsfoto, weil da, wie schon vorher angesprochen, treffen wirklich mehrere Epochen der schwedischen Geschichte aufeinander. Wir haben das Diadem, das die Braut trägt, aus Napoleons Zeit. Wir haben Popkultur, aber Dancing Queen. Und vor dem Altar, und das war so ein starkes Bild damals, steht eine berufstätige Bürgerliche, die zur Königin oder eigentlich sogar zur wichtigsten Königin der modernen schwedischen Geschichte werden wird.
Und genau deshalb gilt die Hochzeit von Karl XIV. Gustav und Silvia Sommerlath bis heute nicht nur als romantisches Ereignis, sondern als jener Moment, in dem die schwedische Monarchie endgültig in der Moderne ankommt und das hat ja ihr Überleben bis heute ermöglicht.
Vor allem, sie haben ja dieses Image bis heute und sie leben ja danach, die sind ja auch total nahbar. Wenn wir nur denken, um kurz reinzubringen, die Kronprinzessin, das ist ja eine fantastische Frau, wen hat sie geheiratet? Einen Bürgerlichen.
Geschichte lebt von Menschen und von großen Ereignissen und von kleinen Details dahinter. Manchmal ist es ein Diadem, manchmal ein Kleid, mit dem man auch was ausdrücken kann. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere Krone-Geschichte, damit du keine unserer Zeitreisen verpasst. Und wenn du uns unterstützen möchtest, ich freue mich ganz besonders über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit hilfst du mit, noch mehr Menschen für Geschichte zu begeistern. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Martina, dass du hier warst.
Vielen Dank dir.
Und bis zur nächsten Folge von Krone-Geschichte.